Stell dir vor, du könntest den Satz auf deinem Grabstein selber schreiben. Was würdest du drauf schreiben? Oder stell dir vor, an deiner Beerdigung kommt deine Familie, vielleicht deine Kinder, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Nachbarn. Was sollen sie über dich sagen können? Ich habe mal ein paar Beispiele gefunden, die sehr spannend sind. Zum Beispiel heißt es hier, 4 wunderschöne Töchter großgezogen mit nur einem Badezimmer und trotzdem gab es Liebe bei uns. Oder ein guter Ehemann, ein guter Vater, aber ein schlechter Elektriker. Oder gutes Geld verdient, aber ich vergessen, mich in all den Sachen zu investieren, die das Leben wertvoll macht. Oder das Beste kommt noch. Geliebter Ehemann und Vater. Oder Martin Luther King. Endlich frei, danke. Gott sei Dank, dem Allmächtigen, ich bin endlich frei. Oder der berühmte Steve Jobs. Den reichsten Mann auf dem Friedhof zu sein, spielt keine Rolle, ist nicht wichtig. Aber am Abend ins Bett gehen zu können und sagen zu können, wir haben etwas Wunderbares, Wundervolles getan, das hat Bedeutung. Auch so Abschiedsreden zu lesen oder zu hören von verschiedenen Menschen zeigt auch, was einem im Leben wichtig gewesen ist. Und auch der Steve Jobs hat mal an einer Elitenuniversität eine berühmte Rede gehalten vor den Absolventen und er sagte unter anderem, als ich 17 war, las ich einen Satz, der etwa so ging. Wenn man jeden Tag lebt, als wäre es der letzte, wird man irgendwann recht haben. Das hat mich beeindruckt und seitdem habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich gefragt, wenn heute mein letzter Tag wäre, würde ich dann tun wollen, was ich heute tun werde. Und wenn ich allzu oft mit Nein antwortete, dann wusste ich, dass ich etwas ändern musste. Die Überlegung, dass ich bald tot sein werde, ist für mich die wichtigste Hilfe bei den wirklich großen Entscheidungen im Leben. Denn fast alles, andere Leute Erwartungen, Stolz, Versagensangst, wird im Angesicht des Todes unwichtig. Es bleibt nur, was wirklich wichtig ist. Und dann sagt er diesen Absolventen, ihre Zeit ist begrenzt, also vergeuden Sie sie nicht, indem Sie ein fremdbestimmtes Leben führen. Sehen Sie zu, dass der Lärm fremder Meinungen nicht Ihre innere Stimme übertönt. Und am Schluss sagt er noch die Worte, bleibt hungrig, bleibt verrückt. So einer war auch Steve Jobs. Und er hat einiges hinterlassen, das war seine Abschiedsbotschaft sozusagen. Und seine Apple-Geräte haben das Leben vieler Menschen verändert. Einige von euch sind wahrscheinlich enorm dankbar, ein iPhone zu haben oder irgendein iPad. Aber ist das das Wichtigste, was man hinterlassen kann? Ich glaube, jeder Mensch will für sich und für andere Menschen in einzigartiger Weise bedeutungsvoll sein. Wir wollen ja alle Spuren hinterlassen und auch ihr als Gemeinde, oder? Ihr denkt jetzt zurück, wie lange seid ihr hier gewesen? 25 Jahre vielleicht? Stimmt das? Viele Jahre, oder? Und so an so einem Sonntag kommt schon die Frage, ja, was war denn in all den Jahren? Was hinterlassen wir hier in dieser Nachbarschaft? Wie haben uns die Leute erlebt? Und auch im persönlichen Bereich wünschen wir uns, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. Und die Frage ist, ja, was macht denn das Leben so bedeutungsvoll? Wir steigen wieder in dieser Apostelgeschichte-Serie ein, im Leben von Paulus. Und wir schauen heute einen Abschnitt wo Paulus an einen Punkt in seinem Leben kommt, wo er auch so eine Art Abschiedsrede hat. Er ist am Ende seiner dritten Missionsreise, macht sich bereit auf den Weg nach Jerusalem. Er weiß, er wird sterben, er wird die Leute nicht wiedersehen. Und er hat noch ein großes Anliegen, die Ältesten der Gemeinde in Ephesus zu treffen und mit ihnen zu reden. Und wenn wir seine Rede anschauen, jetzt gleich, werden wir merken, was dem Paulus in seinem Leben so wichtig war. Er zeigt, was das Leben bedeutungsvoll macht. In Apostelgeschichte 20, ab Vers 17, lesen wir, was Paulus hier sagt. Eins allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie: Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch, und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Der hat etwa 3 Jahre dort in Ephesus verbracht, und Paulus sagt hier: Ich habe euch vorgelebt, ich habe eins zu eins live erlebt, wie ich gelebt habe, was mir wichtig war, was das Leben für mich bedeutungsvoll macht. Ich habe euch einen Einblick in meinem Leben gegeben. Und dann sagt er hier weiter, Vers 19: Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Hier sehen wir schon mal, was dem Paulus wichtig war in seinem Leben. Paulus, einer, der zur Elite seiner Zeit gehörte, einer, der die bestmögliche Ausbildung genießen durfte, ein brillanter Denker, hat in seinem Leben eine dramatische Begegnung mit Jesus, die die Richtung seines Lebens völlig verändert hat. Er kommt zu einem Punkt, wo er versteht: Alles, was ich in meinem Leben tue, ist sinnlos, wenn ich nicht das tue, wozu Gott mich beauftragt hat, was Gott von mir will. Erst durch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus gewinnt mein Leben an Bedeutung. Er erlebt eine dramatische Umkehr vom Verfolger der Christen zum größten Verbreiter des Christentums. Und er ist so überwältigt von der Gnade von Jesus, dass er eine zweite Chance bekommen hat. Er ist so überwältigt von der Barmherzigkeit und von der Gnade von Jesus, dass er sagt: Wisst ihr was? Mein ganzes Leben investiere ich darin, diese Botschaft von Jesus weiterzugeben. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen. Und er musste einen hohen Preis zahlen. Er wurde verfolgt, er musste leiden. Aber er sagte: Ich bin so begeistert von diesem Jesus, dass ich alles für ihn gebe. Mein ganzes Leben soll dazu dienen, Jesus bekannt zu machen. Und hier sagt er: Dem Herrn Jesus zu dienen ist das Höchste in meinem Leben, das Wichtigste. Am Ende meines Lebens will ich sagen können: Ich habe den Auftrag, den Jesus mir anvertraut hat, treu erfüllt. Ich habe ihm treu gedient. Und so ist es auch für uns. Am Ende unseres Lebens kommt es nur darauf an, ob wir den Auftrag erfüllt haben, den Jesus uns gegeben hat. Ob wir treu gewesen sind in dem, was er uns anvertraut hat. Was hat dir Jesus anvertraut? Was ist deine Berufung in dieser Welt? Kennst du sie schon? Oder lebst du einfach so von heute auf morgen? Paulus erklärt es an einem anderen Ort folgendermaßen. 1. Korinther 4, 1-2: dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Was ist der Unterschied zwischen einem Besitzer und einem Verwalter? Der Besitzer hat die letzte Verantwortung und der sagt, was er will, oder? Und wir sind keine Besitzer von unserem Leben, sondern wir sind nur Verwalter. Wir sind keine Besitzer von unseren Ressourcen, von unserer Zeit, von unserem Geld, sondern wir sind nur Verwalter, sagt hier Paulus. Wir sind Diener Christi, wir dürfen Jesus dienen und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und von einem Verwalter wird erwartet, dass er einfach treu ist, dass er treu befunden wird. Ein Verwalter ist nicht für alles verantwortlich, nur der Chef ist für alles verantwortlich. Ein Verwalter muss sich das tun, was der Chef ihm sagt. Es geht nicht um Erfolg und Misserfolg, sondern um Treue und Zuverlässigkeit. Und was am Ende des Lebens wirklich zählt, ist, bin ich ein treuer und zuverlässiger Verwalter dessen gewesen, was mir Jesus anvertraut hat? Dann bist du erfolgreich, wenn du deinen Auftrag treu erfüllt hast. Deshalb ist die wichtigste Frage, was ist denn der Auftrag von Jesus für mich persönlich? Was hat er mir anvertraut? Was für ein Verwalter bin ich denn? Andy Stanley hat es mal so erklärt, das, was dein Herz bricht, ist vermutlich das, was Gott in dir und durch dich für diese Generation tun will. Du bist nicht berufen, die ganze Welt zu verändern. Das kannst du gar nicht, oder? Aber du bist berufen, etwas in dieser Welt zu verändern. Und die Frage ist, was ist das Etwas für dich? Was bricht dein Herz? Wofür schlägt dein Herz? Wo spürst du, hey, wenn ich das mache, dann bin ich so im Flow, ich vergesse die Zeit. Wo ist deine Leidenschaft? Wenn du merkst, hey, das ist mein Auftrag von Jesus für mich, dann musst du nicht alles andere auch noch machen. Du kannst dich fokussieren, konzentrieren auf diesen Auftrag und du wirst erleben, wie Jesus dich braucht, etwas in dieser Welt zu verändern. Was bewegt dich? Wofür bist du bereit, alles zu geben? Für Paulus war es das Evangelium von Jesus Christus. Die gute Botschaft hat gesagt, ich bin bereit, sogar dafür zu sterben. So wichtig ist mir das. Ich habe eine Leidenschaft dafür. Und das hat sein Leben bedeutungsvoll gemacht. Ich glaube, niemand möchte einfach so in der Masse untergehen. Wir alle wollen bedeutungsvoll sein. Wir möchten zurückschauen können und sagen, ich habe Spuren hinterlassen in meinem Leben. Einer der weit verbreiteten Wege, wie wir ein bedeutungsvolles Leben führen können, ist der Versuch, es selber in die Hand zu nehmen und selber eine Bedeutung zu erschaffen. Zum Beispiel, wenn ich etwas besonders entdecke, wie die Nobelpreislaureaten, oder? Die werden plötzlich berühmt. Oder so wie ein Arzt seinen Patienten einmal sagte, der vor ihm unbedingt wissen wollte, ob er tatsächlich schwer krank sei. Er meinte, lassen Sie es mir so sagen, wenn ich Sie heile, werde ich weltberühmt. Ich kann auch versuchen, mit meinem Beruf Bedeutung zu erlangen. Ich gebe alles, ich steige die Karriereleiter immer weiter hoch. Aber irgendwann bist du am Ende und du merkst, das hat mir keine Bedeutung gegeben. Und wenn ich meinen Job verloren habe oder wenn ich pensioniert werde, wo bleibt mir die Bedeutung? Die haben mich schon vergessen nach einem Jahr. Oder wir können es versuchen, indem wir immer mehr Besitz sammeln, Geld, gutes Geld verdienen, Statussymbole sammeln, Autos, Wohnungen, Häuser, weiß ich was. Aber irgendwann merken wir, nein, das gibt mir keine Bedeutung. Ich werde höchstens bewundert oder beneidet. Aber das gibt mir keine Bedeutung. Ich habe letztens mit einem Freund von mir, der ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, gesprochen und hat gesagt, ich habe noch nie so ein gutes Geschäftsjahr gehabt, so viel Geld verdient, aber weißt du was, das befriedigt mich nicht. Was soll ich machen? Ich habe gesagt, ja, vielleicht erfährst du Befriedigung, wenn du davon etwas weitergibst. Und hat es gemacht und hat gemerkt, hey, das macht einen Unterschied. Bedeutungsvolles Leben ist eine Sache von Beziehungen. Jemand schenkt mir Bedeutung. Jemand sagt mir, ich bin bedeutungsvoll. Und Paulus durfte erleben, wie Gott selber ihm sagte, hey, du bist bedeutungsvoll, du bist mir wichtig, du hast einen Wert in meinen Augen. Es ist so wichtig zu erfahren, dass ich in Gottes Augen bedeutungsvoll bin. Dass meine wahre Bedeutung daher kommt, dass ich von ihm geschaffen und gewollt bin. Dass er einen Plan in meinem Leben hat, dass er mich brauchen will, das macht mich bedeutungsvoll. So kann er hier sagen, ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Wenn Paulus in seinem Leben zurückschaut, kann er sagen, meine Bedeutung kommt von Jesus her. Deshalb habe ich durch meinen Dienst auf Jesus hingewiesen, nicht auf mich selber. Ich habe mich nicht zu wichtig genommen. Und oft sind wir geneigt, in dieser ich-zentrierten Gesellschaft nur auf uns zu schauen, oder? Es geht immer um mich, meiner, ich. Aber das gibt mir keine Bedeutung. Wenn ich erlebe, dass ich in den Augen von Jesus wertvoll bin, dann werde ich immer auf ihn hinweisen. Ich werde mich nicht zu wichtig nehmen. Ich werde ihn ehren durch mein Leben. Der Dienst von Paulus war auch mit Tränen verbunden, sagt er. Er musste leiden, er wurde verfolgt, aber er schaut zurück und sagt, es hat sich gelohnt. Für Jesus hat sich alles gelohnt, solange die Botschaft von Jesus verkündet werden konnte. Er kann rückblickend auch bezeugen, ich habe euch die ganze Wahrheit gesagt. Ich habe euch nichts verschwiegen. Was für eine Wahrheit hat er ihnen gesagt? Die ganze Wahrheit ist, dass Gott uns geschaffen hat und dass er eine Beziehung mit uns Menschen haben will, weil er uns liebt. Aber wir Menschen haben gemeint, nein, ohne Gott kann ich es besser. Wir sind unseren eigenen Weg gegangen ohne Gott. Wir haben ihn ignoriert, wir haben gegen Gott rebelliert. Und die Strafe Gottes liegt auf uns. Wir müssen die Konsequenzen tragen. Wir leben getrennt von Gott. Doch Gott konnte nicht einfach so zuschauen, wie wir von ihm weglaufen, sondern er hat die Initiative ergriffen, hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um eine Rückholaktion zu starten. Er ist gekommen und hat uns durch seinen Tod gezeigt, dass er uns liebt, dass Gott uns bei sich haben will. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern zu retten. Aber die ganze Wahrheit ist auch, es kommt ein Tag, wo Jesus der Richter sein wird. Wenn ich Jesus nicht jetzt als meinen Retter angenommen habe und gesagt habe, Jesus, ich will, dass du mein Leben neu machst, ich will mit dir leben, dann werde ich Jesus eines Tages als Richter begegnen müssen. Deshalb sagt Paulus hier, dass er Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unser Herr, zu glauben. Diese Botschaft ist so bedeutungsvoll. Wisst ihr, den Menschen ohne Jesus geht es nicht nur ein bisschen schlechter. Ja, es gibt viele Freunde von mir, die sagen, du, ich habe ja alles, warum soll ich Jesus noch brauchen? Und es geht ihnen wirklich gut. Aber wenn eine Krise kommt, wenn irgendein Schicksalsschlag kommt, dann merken sie plötzlich, ich habe mein Leben nicht im Griff. Aber es geht um die Ewigkeit. Wo wirst du das Leben nach dem Tod verbringen? Deshalb kann Paulus nicht einfach sagen, ja, wenn ich Lust darauf habe, dann erzähle ich davon oder sonst auch nicht. Sondern, nein, er sagt, eindringlich forderte ich sie auf. Es ist so wichtig, dass die Leute diese Botschaft hören. Ohne Jesus Christus sind sie für immer getrennt von Gott. Und hier spüren wir sein Herz für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Er sagt, hey, ich brenne dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wenn er zurückschaut, kann er sagen, ich habe die ganze Wahrheit Gottes weitergegeben. Und wie kannst du die ganze Wahrheit von Gott weitergeben? Indem du die Menschenfurcht überwindest. Wie oft gibt dir Gott eine Gelegenheit bei der Arbeit, in der Pause oder in der Schule oder in der Nachbarschaft und du bist mitten im Gespräch, Gott gibt dir nur den Ball, oder? Du musst nur deinen Mund aufmachen. Und was machst du? Wartest 10 Sekunden und schweigst vielleicht. Warum? Weil du denkst, ja, was wird die Person von mir denken? Menschenfurcht, was, wenn ich abgelehnt werde? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, Jesus zu bitten, befreie du mich von der Menschenfurcht. Ich will nicht nur, es soll mir nicht so wichtig sein, was andere Menschen über mich denken, sondern was du, Jesus, von mir denkst. Paul sagt, ich habe nichts verschwiegen, ich habe die ganze Wahrheit Gottes weitergegeben. Gottes Furcht vertreibt die Menschenfurcht. Ihm ist wichtiger, was Gott über ihn denkt. Und er schreibt hier weiter, Vers 22, und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe, den Auftrag aller Menschen, die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Wisst ihr, ein bedeutungsvolles Leben bedeutet nicht, dass du keine Schwierigkeiten haben wirst, dass das Leben nur ein Spaziergang sein wird. Nein. Aber der Heilige Geist führt dich durch Schwierigkeiten hindurch. Er begleitet dich, er lässt dich nicht allein. Und du darfst wissen, egal was passiert in meinem Leben, Gott ist gut. Paulus sagt, egal was passiert, ich gehe nach Jerusalem, ich werde vielleicht sterben müssen für Jesus, aber Gott ist gut, er hat einen Plan mit meinem Leben. Und das Wichtigste ist, am Ende meines Lebens sagen zu können, ich habe meinen Lauf gut vollendet. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und viele Menschen den Gott bekannt gemacht, der gnädig ist, der barmherzig ist und uns beschenkt. Egal, was mit mir passiert, weiß ich, Gott ist gut. Deshalb will ich allen von ihm erzählen. Und dann sagt er weiter hier, und noch etwas muss ich euch sagen, euch und allen anderen, bei denen ich gewesen bin, um ihnen die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden. Ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Deshalb erkläre ich hiermit für euch allen, dass mich keine Schuld trifft, wenn irgendjemand, der diese Botschaft gehört hat, nicht gerettet wird. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern habe euch den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang verkündet. Paulus nimmt Abschied von diesen Menschen, die ihm so viel bedeuten, sagen, ich weiß, ich werde euch nie wiedersehen. Und ich habe euch gedient, ich habe euch das Evangelium verkündet, ich habe alles gemacht, ich habe euch nichts verschwiegen. Ich habe den Plan Gottes im ganzen Umfang verkündet, ich habe meinen Teil gemacht. Aber mehr kann ich nicht. Und hier spüren wir das Herz von Paulus. Er teilt sein Herz mit dem Menschen und sagt, hey, ich habe wirklich die Botschaft von Gottes Reich verkündet. Ich habe alles gegeben. Aber es kommt der Moment, wo ich loslassen muss. Es ist nicht meine Verantwortung, dass Menschen gerettet werden. Es ist auch nicht deine Verantwortung, dass Menschen auf die Botschaft von Jesus reagieren. Unsere Verantwortung ist, davon zu reden. Aber was damit passiert, ist Gottes Sache. Und so sagt auch Paulus hier, ich lasse los. Und wir sind das bewegt, Paulus zutiefst. Wie sehr wünschte ich mir, dass auch sie gerettet werden. Er hat ein Herz für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und er leidet darunter, dass Menschen diese Botschaft ablehnen. Es fällt ihm schwer, loszulassen und zu vertrauen, dass das Angefangene weitergeführt wird nach all diesen 3 Jahren. Menschen sind zum Glauben gekommen, eine Gemeinde ist dort entstanden, er hat Leiter eingesetzt. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo er ihnen sagen muss, ich war euch ein Vorbild im Dienst, jetzt müsst ihr den Dienst selber weiterführen. Und er schreibt weiter hier, Vers 28, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten, Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Paulus ist ein Mensch, der nicht nur Jesus, sondern auch die Gemeinde von Jesus liebt. Und wir spüren sein Anliegen für die Gemeinde. Er sagt, es ist nicht meine Gemeinde, nur weil ich sie gegründet habe. Es ist die Gemeinde von Jesus. Jesus hat sein Blut vergossen für die Gemeinde. So wertvoll ist die Gemeinde. Und er macht sich Sorgen um die Gemeinden. Wie denkst du über die Gemeinde? Liebst du deine Gemeinde? Machst du dir manchmal auch Sorgen um die Gemeinde? Manchmal mache ich mir schon Sorgen. Und manchmal weine ich um die Gemeinde, weil sie wertvoll ist. Aber wie oft sehen wir die Gemeinde als einen Haufen imperfekte Menschen? Den gibt es auch noch. Und die... Ja, die Gemeinde ist nicht perfekt. Die ist und bleibt eine Baustelle, bis Jesus wiederkommt. Aber ich will immer wieder sagen, Jesus, ich will die Gemeinde sehen, so wie du sie siehst. Ich will sie lieben, so wie du sie liebst. Es ist eine Frage der Perspektive. Und weil Paulus die Gemeinde als enorm wertvoll sieht, investiert er sich mit Herzblut darin. Und es sind so viele Menschen hier, die sich mit Herzblut investiert haben, auch in dieser Umbauzeit bei euch. Gott sieht es und er wird euch belohnen und er wird euch beschenken und euch Freude schenken. Paulus liebt die Gemeinde so sehr und er macht sich Sorgen um die Zukunft. Hey, ich habe die ganze Wahrheit verkündet, aber es werden Menschen kommen, die ihr Lehren bringen werden. Hey, seid wachsam. Haltet fest an der Wahrheit. Und wie können wir uns gegen ihre Lehren schützen? Wie können wir falsche Banknoten erkennen? Indem wir uns mit dem Original beschäftigen, oder? Mit der 20er Note, all diese Merkmale, oder? Indem wir uns mit dem Original beschäftigen. Wir können uns nicht leisten, das Wort Gottes zu vernachlässigen. Es kommen und es werden Menschen kommen, nicht nur in der Zeit von Paulus, sondern heute, die irgendeine Irrlehre verbreiten. Und wenn du nicht bibelfest bist, wirst du irre geführt. Deshalb ist es so wichtig, am Wort Gottes festzuhalten, das Wort zu kennen, das Wort in deinem Leben zu integrieren. Paulus öffnet sein Herz und spricht von seinem Schmerz und sagt, oft musste ich um die Menschen weinen. Und er ist nicht einfach so ein emotionaler Typ, wo er halt weint. Kommt selten vor, dass ein Mann weint, oder? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, man darf nicht weinen. Nein, er sagt, hey, ich weine um diese Menschen. Und die Frage ist, was bringt dich zum Weinen? Weinst du über deine Freunde, Kollegen, Bekannten, Familie, Nachbarn, die Jesus nicht kennen? Weinst du über ihre Verlorenheit? Wenn wir die Botschaft von Jesus in ihrer ganzen Tragweite verstanden haben, dann können wir nicht anders als zu weinen. Ich habe einen Freund, der ist Atheist und der wird Tag für Tag noch hartnäckiger und sagt, nein, es gibt keinen Gott. Und und ich muss um ihn weinen. Und es tut mir so weh, wenn ich denke, wenn er eines Tages stirbt, wird er für immer getrennt sein von Gott und von uns. Es tut einfach weh und ich muss weinen. Wie wir auf die Botschaft von Jesus reagieren, entscheidet, ob wir eines Tages Gott als Richter oder als ein liebender Vater begegnen werden. Deshalb gibt Paulus alles, um den Menschen den Weg zu Gott zu zeigen unter Tränen, weil er die Menschen und Gott liebt. Aber es kommt der Moment, der Punkt, wo er sagen muss, ich lasse los, jetzt kann nur noch Gott ihr Herz berühren. Das macht Paulus auch hier. Im Vers 32 lesen wir, und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit all anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Er sagt, ich lasse los. Ich vertraue euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat euch gerettet und diese Botschaft wird euch auch im Glauben festigen und durchtragen bis am Schluss. Nicht Paulus rettet Menschen, nicht Paulus gründet Gemeinden, sondern Gott durch ihn. Das Wort Gottes macht den Unterschied. Deshalb können wir... Okay. Deshalb können wir Gott sagen, bitte lass das Wort lebendig werden. Rette du Menschen. Und es kommt der Moment, wo wir einfach loslassen müssen. Sagen, Gott, ich habe alles gemacht. Erbarm du dich. Mehr können wir nicht machen. Gott muss es machen durch sein Wort. Und das soll uns auch eine gewisse Gelassenheit schenken. Ja, wir geben alles, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen müssen, und jetzt, Gott, ich vertraue dir diese Menschen an. Mach du weiter, ich weiß nicht mehr weiter. Es hängt nicht alles von dir ab, sondern es ist die Gnade Gottes, seine Barmherzigkeit schlussendlich. Aber weißt du was? Gott sieht auch alle deine Tränen. Du hast für Menschen geweint. Du betest vielleicht seit Jahren für liebe Menschen. Und Gott sieht alle deine Tränen. Die sind nicht vergeben. Die sind nicht einfach sinnlos. Und Gott schenkt uns die Verheißung, die, die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Nimm diese Verheißung auch in Bezug auf die Menschen, die Jesus nicht kennen, die dir wichtig sind. Die, die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Es kommt die Zeit, da wird Gott uns zeigen, dass die beste Investition in unserem Leben die Investition in den Menschen ist. Materielles vergeht, Menschen leben für immer. Die Frage ist nur, wo werden sie leben? Und Paulus sagt, das Wichtigste in meinem Leben sind Menschen. Und er sagt hier weiter, Vers 33, 35, nie war ich auf Silber oder Gold aus, keiner von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht hier meine Hände, ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größeres Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt ein größeren Segen als auf dem Nehmen. Sein Lebensziel war nicht mehr Besitz zu sammeln, sondern der hat mehr gearbeitet, als er eigentlich müsste, um anderen Bedürftigen helfen zu können. Der hat alles gegeben. Warum? Weil er ein Prinzip verstanden hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer das Gegenteil hören. Je mehr du hast, die Werbung, kauf mich und dann mache ich dich glücklich. Oder? Mach noch einen Kredit. Und Jesus sagt uns das Gegenteil. Geben ist besser als nehmen. Geben bringt die Freude. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren vor eineinhalb Jahren kurz davor, unsere neue Liegenschaft zu kaufen. Und wir mussten innerhalb von 3 Monaten 1,5 Millionen sammeln, unser Eigenkapital. Und wir wussten, da kann Gott nur ein Wunder machen, ohne keine Chance, oder? Und Gott hat meine Frau und mir auf dem Herzen gelegt, vorwärts zu gehen, ein Vorbild zu sein. Wir haben gesagt, okay, wir sehen, das ist Gottes Werk, das, Gott hat das vorbereitet. Wir haben unsere Ersparnisse genommen und gesagt, wir wollen ein Vorbild sein, wir wollen dieses Projekt unterstützen. Und nachdem wir das Geld überwiesen haben, haben wir uns umarmt und voller Freude Gott gedankt, dass wir das machen konnten. Wir haben uns mehr gefreut, als hätten wir das selber bekommen. Und viele von euch haben genau das Gleiche erlebt in diesem Projekt. Ihr habt investiert Geld, Zeit, Energie, Eigenleistungen. Kennt ihr das auch? Auf dem Geben liegt mehr Segen als auch auf dem Nehmen. Und Paulus kann am Ende seines Lebens sagen, ich habe mehr gegeben als empfangen. Frage dich in jeder Beziehung, in deiner Ehe, in deiner Familie, bei der Arbeit, in der Gemeinde, gibst du mehr, als du empfängst? Oder geht es vor allem darum, dass du immer mehr bekommst? Viele Menschen fragen sich in Bezug auf die Gemeinde, was bringt es mir, oder? Aber die Frage ist ja, was bringe ich der Gemeinde eigentlich? Das wäre biblisch. Paul sagt, ich habe mehr gegeben als empfangen. Und das hat ihn so beliebt gemacht. Wir sehen es an der Reaktion der Menschen am Schluss seiner Abschiedsrede. Vers 36, als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Eine spezielle Vorstellung. Macht ihr das auch? Mit dem Stefan, ja genau, könnte man einführen. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nie wieder sehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Hier sehen wir eine Herzensbeziehung und das kann nur Gott schenken. Wir sind eine Familie, wir sind zusammen und jeder Abschied tut weh. Wir sind zusammengewachsen als Gemeinde. Paulus war nicht nur ihr Pastor und Lehrer, sondern ihr Freund, ihr Leidensgenosse, ihr geliebter Bruder im Glauben. Das macht der Glaube an Jesus, macht uns zu einer Familie. Wenn wir die Abschiedsrede von Paulus in so ein paar Sätze zusammenfassen würden, die auf seinem Grab stehen könnten, dann würde ich diese nehmen. Ich habe den Auftrag von Jesus treu erfüllt. Durch mein Leben habe ich auf Jesus hingewiesen. Ich habe die ganze Wahrheit Gottes weitergegeben. Ich habe meinen Lauf gut vollendet. Ich habe mehr gegeben als empfangen. Was willst du am Ende deines Lebens erreicht haben? Wann bist du erfolgreich gewesen? Wann hast du gewonnen? Was soll auf deinem Grabstein stehen am Schluss? Diese Fragen haben mich enorm beschäftigt. Und es ist schön und gut, nur darüber nachzudenken. Aber die Bibel sagt, wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein, oder? Und ich habe mich dem gestellt und ich habe einen Bibelvers gefunden, der mein Leben zusammenfassen soll. Er hat triumphiert, weil Jesus sein Blut für ihn vergossen hat und weil er sich zur Botschaft von Jesus bekannt hat. Er hat sein Leben für Gott eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Das wünsche ich mir. Hinterlassen zu können, am Ende, dass andere über mich diesen Satz sagen können. Was sollen andere über dich sagen können? Wir wollen es praktisch machen. Unter deinem Sitz hast du einen Zettel. Du kannst es jetzt nach vorne nehmen. Stell dich dem, nimm dir Zeit, das geht nicht einfach von heute auf morgen, du brauchst Zeit. Aber nimm dir mal Zeit mit Gott und frage dich, was soll ich auf meinem Grabstein schreiben können? Es braucht Mut, es braucht Kraft, aber sei ehrlich mit dir selber. Ich habe gemerkt, wenn wir unser Leben vom Ende her leben, können wir es viel bewusster gestalten und das tun, was uns hilft, unser Lebensziel zu erreichen. Und wenn du deinen Satz formuliert hast, dann frage dich, was für Prioritäten kann ich in meinem Leben setzen? Was für Schritte soll ich machen? Was soll ich tun oder nicht mehr tun, damit das Realität werden kann am Ende? Und dann kann ich auch Gott immer wieder bitten, wie in einem Lied, let me live my life to leave a legacy, a story of your grace and what you've done in me. Lass mich mein Leben so leben, dass es ein Vermächtnis ist, dass es Spuren hinterlässt. Mein Leben soll erzählen von deiner Gnade und dem, was du in mir getan hast. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Ein solches Leben ist bedeutungsvoll. Lasst uns aufstehen und Gott danke für sein Wort. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein lebendiges Wort, das uns immer wieder anspricht, aber auch herausfordert. Und wir wollen uns einfach herausfordern lassen und all diese Themen, die nicht einfach sind, nicht verdrängen, uns nicht ablenken lassen, sondern uns dem stellen. Du hast uns das Leben geschenkt und du gibst uns Bedeutung. Hilf uns, so zu leben, wie du das möchtest. Hilf uns, vom Ende her zu leben und uns in dem zu investieren, was wirklich Bedeutung hat. Wir bitten dich für all die Menschen, die du uns anvertraut hast. Hilf uns, ihnen deine gute Botschaft weiterzugeben und schenk, dass wir erleben, wie Menschen durch uns dich finden dürfen und die Ewigkeit mit dir verbringen. Und ich bitte dich um deinen Segen für die Gemeinde hier, für die Zeit im nächsten Gebäude, dass sie erleben dürfen, wie viele Menschen dort dich finden, Herr Jesus. Wie sie Spuren hinterlassen hier in dieser Umgebung, wie dein Reich gebaut wird in Kraft und Herrlichkeit. Danke, dass du die Geschichte der Gemeinde weiterschreibst, dass du auch unsere persönliche Geschichte weiterschreibst. Und wir können nicht anders, als uns einfach dir zur Verfügung zu stellen und sagen, hier sind wir, sende uns, brauche uns. Mach uns zum Segen für die Welt. Amen.